Ich möchte heute über einen Text aus dem Buch Jesaja sprechen, und zwar Kapitel 42, Verse 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Es gab zur Zeit Jesajas auch noch einen anderen Propheten, der hieß Micha, und der hat ganz Ähnliches den Menschen angekündigt. Und das bedeutet, dass der Geist Gottes zu verschiedenen Leuten gesprochen hat und in dieselbe Richtung gewiesen hat. Und eben das Wichtigste, was Gott dieser Welt geben konnte, nicht nur von einem angekündigt wurde, sondern von mehreren Personen, die Gott zu seinen Botschaftern gemacht hatte. Also in der letzten Zeit hört man aus Amerika eigentlich immer wieder Sachen von Donald Trump. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist der Aufbau seines Mitarbeiterstabes. Was mir daran auffällt, ist sein Versuch, sich für sein Amt mit Leuten zu umgeben, die ihm nahestehen. Ich habe mich gefragt, ob man ihm das vorwerfen sollte, und ich dachte, nein, eigentlich ist das normal, dass man so etwas tut. Dazu gehören seine Töchter und Söhne, ja sogar deren Mutter, die als Botschafterin von Tschechien vorgesehen ist. Also diese Gruppe, das sind die, denen er wohl am meisten vertraut. Und wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, stellt man fest, dass auch John F. Kennedy sich im Weißen Haus mit Menschen umgeben hat, die ihm nahestanden. Sein Bruder Robert Kennedy ernannte er zum Justizminister zum Beispiel. Die Büroleiterin von Angela Merkel ist eine enge Freundin und eine ganz enge Beraterin von ihr. Vertrautheit an dieses Auswahlkriterium wurde ich erinnert, als ich von der Erwählung des Dieners Gottes im Buch Jesaja las. Hauptkriterium, Vers 1, mein Knecht, mein Auserwählter, meine Seele hat Wohlgefallen an ihm. Hauptkriterium, Auswahlkriterium ist hier, dass die Chemie stimmt zwischen dem Sender und dem Gesandten. Gott sagt, er liegt mir, ich bin ihm zugetan, er steht zu mir, ich stehe zu ihm, er zieht mit mir in einem Strang und deshalb hat er meine volle Unterstützung. Er ist ausgestattet mit meinem Geist, mit dem ich das Leben ins Dasein rief, der aus Chaos Kosmos machte. Und so kam es also zur Sendung Jesu oder zur Erwählung Jesu als Bevollmächtigter Gottes auf unsere Erde, als Repräsentant eines neuen Menschseins, als Verkörperung einer Neuschöpfung seines Volkes. Was haben wir von diesem Jesus zu erwarten, der so eng mit Gott zusammenarbeitet? Auch in unserer Gemeinde, in unserem Herzen, eng mit Gott zusammenarbeitet. Zum Ersten, dass Jesus das vertritt, was von Gott wahr ist. Er wird das Recht aufrichten, nicht nur unter dem abgezählten Kreis des Volkes Israel, sondern darüber hinaus bis ans Ende der Erde. Hier ist vom Richteramt des erwählten Gottesknechtes die Rede. Und so hat Jesus begonnen, das Recht Gottes aufzurichten, als er über diese Erde ging. Markus fasst das, was er zu verkündigen hatte, im Satz zusammen, kehrt um, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Gottes Recht und sein Reich, das sind eine Einheit, ebenso wie die Nation dieser Erde mit dem Recht ihrer Länder ganz eng verwoben sind. Die EU hat ja in einer Diskussion im Parlament über die Türkei, über das, was da gerade vor sich geht, die Beitrittsverhandlungen gestoppt. Und der Grund ist ganz einfach die Rechtslage dort. Mit was für einem Land man es zu tun hat, erkennt man an ihrer Verfassung und an ihrer Rechtsprechung. Und Rechtsprechung ist ein ganz wesentliches, ursprüngliches Kennzeichen dessen, was wir Staat nennen. Von Anfang an. Schon in der Sippe der ursprünglichen Völker gab es den Nabi, das war der Sippenälteste, der Opa vielleicht, und der hatte Recht zu sprechen. Das war ganz markant und wichtig für eine Gruppe. Keine Nation überlässt ihr Schicksal den Befindlichkeiten, Egoismen, Willkür oder Launen ihrer Bürger. Und kein Land kann ohne Recht und ohne auf diesen Recht gegründete Rechtsprechung bestehen. Und so gibt auch Gott seinem Reich das Gesicht seines Rechtes. Und dieses Gesicht ist nun in Jesus und seinen Urteilssprüchen bekannt geworden. Er richtet Gottes Recht und seine Rechtsentscheidungen unter uns Menschen auf. Er setzt Gottes Recht ins rechte Licht. Und wer in sein Reich eingebürgert werden will, der muss umkehren. Gottes Recht beinhaltet nämlich das, was wir in den 10 Geboten lesen, sofern es von Jesus nicht aufgehoben wurde, wie zum Beispiel das Sabbatgebot. Unsere Rechtsordnung hier in Deutschland besteht aus dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem Strafgesetzbuch. Etwas Besonderes an Jesus ist, dass er als Richter auf unsere Erde kam, das Strafgesetzbuch zu Hause gelassen hat. Das Besondere am Recht Gottes, das Jesus aufgerichtet hat und Jesus aufrichtet, ist, dass in seiner Rechtsprechung Raum für Vergebung ist. In unserer Rechtsprechung ist Raum für Besserung. Durch den modernen Gesetzesvollzug verspricht man sich Besserung von Menschen. In der Rechtsprechung Jesu ist Raum für Vergebung. Gnade und Vergebung sind Grundartikel des Gottesrechts, wie Jesus es aufgerichtet hat auf dieser Erde. Sie sind eigentlich das Filetstück des Gottesrechts. Da gibt es viele Beispiele dafür. Zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und ihre Häscher wollen sie umbringen, steinigen, sie führen sie Jesus vor. Und Jesus fragt die, die Tötung dieser Frau verlangen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und als diese Leute einer nach dem anderen ausgezogen waren und die Frau allein vor ihm stand, sagt er, deine Richter haben sich alle verzogen, ich verurteile dich auch nicht. Und allein an dieser Geschichte kann man ablesen, wie wichtig das ist, dass in Recht Gottes Raum für Vergebung ist. Denn selbst diejenigen, die Gutmenschen sich verzogen haben in dieser Situation, können die auch nicht vor dem Recht Gottes bestehen, vor den Geboten Gottes bestehen. Ein Verbrecher, der auf Golgatha mit Jesus zusammen gekreuzigt wird, bittet ihn, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, nach heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind einfach Beispiele dafür, von welcher Art das Recht gewesen ist, das Jesus aufgerichtet hat auf dieser Erde. Jesus richtet Gottes Recht auf. Und im Grunde genommen ist das Recht, das er aufrichtet, unser Recht auf Gott, unser Recht auf seine Liebe. Unser Recht auf Freisetzung. Und um dieses Recht durchzusetzen, tut Jesus Christus etwas ganz Besonderes. Er nimmt die Verurteilung, die eigentlich angemessen wäre für unser Leben, auf sich, um so recht sprechen zu können. Das kann kein anderer Richter. Zweitens, Jesus lässt seine Taten für sich sprechen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das bedeutet, Jesus gewinnt Menschen für das Königreich Gottes oder berührt sie nicht mit Mitteln der Rhetorik. Nicht mit Angeberei, nicht mit Schreierei, nicht mit Schlägerei. Nicht mit Zankerei. Sondern durch die ihm vom Heiligen Geist verliehene Glaubwürdigkeit, Authentizität als Sohn Gottes. Durch seine Persönlichkeit. Ich habe in Nordhausen in der Bibelstunde das Markus-Evangelium behandelt. Das erste Ereignis im Markus-Evangelium ist die Predigt Jesu in einer Synagoge. Die befindet sich in Nazareth. Und in diesem Gottesdienst passiert etwas sehr Eigentümliches. Da fangen auf einmal die Dämonen an, sich zu regen und rumzuschreien. Aber sie müssen den Raum verlassen, angesichts dieses Sohnes Gottes. Und dann steht dort drinne, dass die Leute berührt waren von dem, was er sagte, weil er nicht so redete wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Dieses Auserwähltsein, dass diesem Jesus oder dass Gott diesen Jesus liebt, dass Jesus an Gott liegt, das setzt sich um in dieser Vollmacht, die Jesus gezeigt hat auf dieser Erde. Jesus handelte mit Vollmacht. Was er sagte, machte Menschen sprachlos und was er tat ebenso, versetzte sie in Erstaunen. Sei es, dass er Menschen von dämonischen Belastungen befreite, Kranke heilte, einen Sturm stillte, Brot und Fische vermehrte, Wasser in Wein verwandelte oder einem Gelähmten sagte, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Als er das sagte, sind die Leute darum herum alle ausgeflippt. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Jesus ist ein mit Gottes Macht gesegneter Helfer. Er hat ein großes Herz, aber keinen großen Mund. Und wenn man in der Bibel die prophetischen Texte anschaut, wird man feststellen, dass dort immer nur einer mit einem ganz großen Maul dargestellt wird. Das ist der Widersacher Gottes, der Teufel. Bedeutet viel Wind, um im Ergebnis nichts als Leere und Trauer zu liefern. Auf dem Marktplatz in Fegesack rief jemand in die Menge, alles zum halben Preis. So bietet Jesus Glauben nicht an. Jesus verschachert sein Heil nicht wie dieser Mann auf dem Marktplatz seiner Amaryllis. Auch das bedeutet dieser Satz, er wird nicht schreien und lärmen. Ich habe einen Bericht gesehen über eine Punkgruppe, eine Gründergruppe aus London. Und im Interview war der Manager dieser Punkgruppe ein ständiger Begleiter. Und er sagte, dass der Leiter dieser Punkgruppe ausdrücklich sich geoutet hat als Antichrist. Und das hat mich neugierig gemacht und ich habe ein wenig weitergelesen über diese Bewegung ganz am Anfang. Waren das Leute ganz ausdrücklich, die gesagt haben, dass sie Jünger Satans sind. Und nichts oder kaum etwas ist so schrill und so bunt und so schräg und so laut wie Punkmusik. Versteht ihr? Anders als Jesus. Jesus kommt kompetent daher, als Lebensspender. Punk heißt auf Englisch zerfallene, abgerissene Hütte. Wahrscheinlich ist das auch ein Ausdruck des Zerfalls und des Frustes in dieser Welt. Aber Jesus Christus heißt nicht, Punk heißt nicht zerfallene Hütte, sondern Jesus heißt Retter. Gott hilft. Gott baut auf. Er ist erfüllt mit der Kraft des Geistes Gottes. Deswegen gaben die Propheten den Steckbrief von ihm aus. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Und gerade das Markus-Evangelium macht deutlich, dass Jesus das für ihn sprechen lässt, was er tut und was er kann. Deswegen hat er seinen Jüngern gesagt, sie sollten nicht weitererzählen von Heilung und diesen Dingen. Jesus sagte noch nicht mal irgendjemand, ich liebe dich. Ich kann das nicht irgendwie lesen im Neuen Testament. Sag mir mal eine Bibelstelle, wo Jesus jemandem gesagt hat, ich liebe dich. Er hat es gelebt. Die Leute wussten das. Nicht zuletzt, als er sein Leben für die Vergebung der Schulden, die wir bei Gott haben, am Kreuz gelassen hat. Jesus redet durch das, was er ist. Und ein letzter Gedanke zu diesem Prophetentext. Bei Jesus ist jeder Mensch wertvoll. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich weiß nicht, ob ihr etwas mit dem Namen Eduard Shevardnadze anfangen könnt. Der war zur Zeit Gorbatschows Außenminister der UdSSR. Und als das Reich der UdSSR zerfiel, war er Präsident Georgiens. Und ich habe eine Biografie von Eduard Shevardnadze. Und ich habe in dieser Biografie folgende Sätze gelesen. Nichts ist bedrückender als eine erlöschende Flamme. Verglühte Holzscheite zerfallen zu Asche. Die Asche strahlt noch ein wenig wärmer aus. Ein paar Minuten noch und die Kälte wird uns erfassen. Ein Glück, wenn jemand in der Nähe ist, der sich darauf versteht, die erkaltene Asche umzuwühlen, in ihr noch wundersam glimmende Funken zu entdecken und mit ihnen eine munterzüngende Flamme zu entfachen. Erinnerung des Außenministers aus einer Zeit, in der der Kreml-Chef Gorbatschow versuchte, seinem Land neues Feuer, neues Leben einzuhauchen. Und das Zitat ließ mich einfach an diese Vorankündigung des Kommens Jesu denken, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ganz einfach, weil ich mich auch manchmal so fühle wie dieses verlöschende Feuer. Und du vielleicht auch manchmal, verglühte Holzscheite zerfallen zu Asche. Die Asche strahlt noch ein wenig wärmer aus, aber bald in ein paar Minuten wird die Kälte uns erfassen. An der Fegersacker Heerstraße dieser Tage wurde ein Wohnhaus abgerissen. Ich war gerade zu einem Besuch mit dem Fahrrad unterwegs und kam daran vorbei und hielt an und schaute eine Weile zu. Und ich war ganz beeindruckt von der Kraft des Baggers und der großen Schaufel, die Mauern des alten Hauses einknicken ließen wie Streichhölzer. Und ich staunte auch nicht schlecht darüber, wie geschickt der Baggerfahrer diese Schaufel führte. Der Abriss bedeutete mir nicht viel, das Haus war alt und muffig und es war auch nicht mein Haus, nicht das meiner Eltern. Wenn es mein Haus gewesen wäre, hätte ich vielleicht getrauert oder versucht, den Abriss zu verhindern. Jesus hat auf dieser Erde bei den Menschen, die ihn kannten, einen großen Eindruck hinterlassen, nicht weil er gut im Abreißen war. Jesus war sehr geschickt und stark darin, abrissreife Menschen neuen Lebensmut einzuhauchen, neues Feuer. Menschen, die er wie sein Zuhause liebte und achtete. Menschen, an die er dachte, wie ein Seemann an seine Heimat. So stark der Bagger beim Hausabriss agierte, so stark ist Jesus darin, Menschen Gottes aufbauende Liebe zu bringen. Und das ist eine beträchtliche Power. Jesus fragt nicht danach, wie nützlich ein Mensch ist, zum Glück nicht. Obwohl wir ihn nützen sollen, fragt er nicht danach. Er liebt ihn, er liebt mich und dich einfach so, und er hält es mit ihnen aus. Ich denke mal, ein Glimmender, doch, der riecht ziemlich streng. Wenn einfach so am Kokeln ist, riecht das ziemlich streng. Ich habe diese Tage Schnitzel zubereitet in unserer Küche. Elke war nicht da. Wie war bei Eko? Auf einmal schrillte der Feueralarm bei mir in meinem Flur auf. Das war ein Fiepen und ein Pfeifen. Ich wusste gar nicht, wie ich das Ding ausschalten sollte. Eine Menge Qualm. Und der war schwer auszuhalten in der Küche. Jesus hat einmal, ich glaube, das waren seine Jünger, denen er das gesagt hat, wie lange muss ich es unter euch aushalten? Glauben wir ja nicht, dass Jesus das immer so cool findet, mit uns zusammen zu sein. Er hat das gefragt, aber er hat ausgehalten, das wissen wir. Er hat jeden ans Ziel gebracht. Tja, und er hält uns auch immer noch aus. Er trägt uns wie jemand, der sein Kreuz trägt. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus, obwohl das vielleicht angenehmer wäre. Er zündet ihn neu an. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Immer wieder höre ich und erfahre es auch ganz in meiner Nähe, dass Menschen einander den Laufpass geben. Wir Menschen sind im Prinzip ziemlich treulose Tomaten. Aber Gott lässt niemanden fallen. Niemanden. Und da steht, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das aufrichte, das Recht aufrichte. Bedeutet nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Das heißt, Jesu ist in seiner Hilfe nachhaltig, ausdauernd, treu uns gegenüber. Er gibt niemanden auf, niemals, unter keinen Umständen. Naja, und wenn es Umstände geben sollte in unserem Leben irgendwann mal, wo wir sagen, wir wollen uns aufgeben, dann müssen wir das nicht tun. Wir müssen nicht zum Schnaps greifen. Auch wenn der an einem kalten Wintertag mal gut tun könnte. Nicht deshalb, weil es uns so schlecht geht und weil wir sagen, geht nicht mehr. Gott gibt uns niemals auf. Er zieht seine Treue durch. Das bedeutet dieses, er wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Also lasst uns doch auf Jesu unermüdliche Treue zu uns Menschen setzen, die er einfach so beständig liebt. Denn das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden dein Recht auf Gott und seine rettende Hilfe aufgerichtet hat. Amen.